Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Das Magazin Alblust und Schwäbischer Albtourismus nehmen Sie mit auf eine Reise über die Alb.
Herzlich willkommen bei Sag bloß, dem Schwäbische Alb-Podcast. Im Studio begrüßen Sie zwei Moderatoren. Ich bin Iris Goldack vom Reutlinger Generalanzeiger und Magazin Alblust. Bei mir ist
Walter Knittel vom Donaubergland für den Schwäbische Albtourismus.
Auch heute haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit in unsere Heimat, die Schwäbische Alb, nehmen wollen. Walter, darf ich dich um Spannungsaufbau bitten?
Wir haben heute einen Gast bei uns, der etwas geschafft hat, was vielen nicht gelingt, die aus bescheidenen Verhältnissen vom Dorf kommen, aber nahezu ein Leben lang auf der Bühne und in der Öffentlichkeit stehen und bekannt sind im ganzen Land, was die nicht geschafft haben, nämlich nicht abzuheben, sondern authentisch bei sich zu bleiben, eben eine echte Frau von der Alb.
Ui.
Wir klären mit ihr in dieser Folge, wie sie vom Dorf auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gekommen ist, was es mit ihr gemacht hat und wie sie es geschafft hat, auf so vielfältige Weise künstlerisch tätig zu sein und dabei, heute würde man sagen, eine Marke zu sein. Im Schwäbischen, du bist vielleicht eine Marke.
Ja, oder Unikat.
Heute haben wir ein echtes Kultururgestein der Schwäbischen Alb zu Gast und sowohl Walter als auch ich duzen Dietlinde Elsässer seit Jahren. Also bleiben wir dabei. Hallo Dietlinde.
Hallo Iris, ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ihr mir zuhört und mir vielleicht Fragen stellt, damit ich nicht ausufere. Meine Wörter sind ja wieder ganz schon auf Zack.
Und schon fängt's an.
Schon ganz nah.
Urgestein klingt ja alt. Keine Sorge, mir sagt nichts und macht auch nichts. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die wollen wir klären, bist du eine Elblerin oder eine Reingeschmeckte?
Ich bin alles. Ich bin sowohl Elblerin, da ich die Alb liebe von Herzen. Es ist meine Lieblingsgegend nach meinem Heimatdorf Himmendorf, wo ich herstamme. Ich komme ja geburtenmäßig vom Neckarvorland. Himmendorf gehört zu Rodenburg am Neckar. Da bin ich aufgewachsen, aber in der Ferne, die blaue Mauer. Da habe ich immer schon gedacht, ah, wo geht's auch da nach? Was muss auch da los sein, wo ich nicht bin? Und da hat es mich schon immer nachgezogen. Und dann haben wir ja da oben das Theater Lindenhof gegründet. Gottlob, da oben Gottlob. Und nicht ohne Donner. Mhm. Da oben ist man für sich und gleichzeitig sichtbar in einer ganz anderen Luft. Und dann bin ich auf der Alb gelandet.
Ja, Dietlinde, wie war denn das am Anfang der 80er Jahre für euch, als ihr nach Melchingen gekommen sind und den Lindenhof gegründet habt? Wenn man so will, alternative Leute, quasi fahrendes Volk, die sich in einem schwäbisch-katholischen Dorf breit machen und nichts anderes machen als Theaterspiele.
Ja, also da war am Anfang schon der Satz, auf euch haben wir gerade noch gewartet. Aber das hat sich schnell gelegt, wenn wir ja die gleiche Sprache schwätzen. Und weil sie gemerkt haben, wir sind nicht blöd. Wir schwätzen mit den Leuten. Und heute, gell, wenn ich heute durch Melchingen laufe, ist das für mich wie eine Heimat.
Ja, aber man hat ja auch festgestellt, also der Lindenhof hat ja das Dorf auch verändert.
Ja, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen, weil ich bin ja nicht in den Haushaltungen denen von denen dort. Ich weiß nicht, ob sie vorher nicht so offen waren. Auf jeden Fall sind das sehr offene Melchinger und Dörfler, die ich von Herzen gern habe.
Wunderbar.
Beim Gärtner, beim Metzger, Ibra, geht man rein und sagt Hallo. Und dann sagen die, bist auch wieder da? Weil jetzt wohne ich ja wieder unten. In Diebingen, deren Dinge. Weil es hat ein paar Durcheinandersachen gegeben. Und dann bin ich ja freischaffende Künstlerin geworden und bin jetzt nicht mehr fest angestellt im Lindenhof. Und außerdem bin ich ja schon eine Seniorita, eine Rentnerin auf noch immer theatralischen Wegen und auf Wanderschaft.
Wir bleiben beim Lindenhof. War andersherum so ein ursprüngliches, typisches Albdorf, wie Melchingen und dieses ländlich-bäuerliche Umfeld eine Voraussetzung für eure Art des Theaterspielens? Oder hätte sich das auch in Tübingen entwickeln können?
Neu in Tübingen hätte es sich nicht entwickeln können, das ist mir klar. Wir haben einfach gewiss noch 3 Stücken im Tal, jetzt brauchen wir eine feste Heimat für die Sache. Dass wir dranbleiben, dass wir weitermachen. Und das war Zufall. Und wie das Glück halt einem immer zufällt, in Schoß. Aha. So war das mit dem Theater Lindenhof auch. Da stand in der Zeitung, Wirtschaft zu verkaufen. Und da hat unser Uwe Zellmer, der ja Beamter war, da auf der Bank mal geguckt, ob die Sachlage dann mit seinen Verdiensten geht. Und Bernhard Hohm und ich haben dann auch noch was dazu getan. Meine Eltern, meine Mutter sogar gesagt, ja, no, obwohl sie nicht so begeistert war, dass ich jetzt mein ganzes Studium der Sozialpädagogik für die Theaterreiner kriege. Aber da habe ich dann die Unterstützung gekriegt und das war dann eine saubere Sache und super. Da oben unter unser Eins zu sein und gleich Gegend, wenn du aus dem Haus laufst und ähnliche Strukturen wie daheim und doch anders, weil man doch am Anfang gleich so kennt, also sie neu kennenlernen muss, das war ein guter Impuls. Und wir haben auch gleich angefangen mit einem Stück, das ist in der Mehlhinger Heimatchronik, ist da gestanden von einer Frau, die als Hexe verbrannt worden ist, 1596 in Trochtelfingen. Da haben wir das gleich als Stück umgesetzt, aber natürlich nicht so, wie man denkt hat, dass das noch sei. Also schön klassisch mit nur so mittelalterliche Robin, sondern wir haben da ein ganz eigenwilliges Stück draus gemacht und im Zentrum war die Freundschafts-Liebesgeschichte zwischen der Frau und ihrer Magd. Weil das die einzige Frau war, die sie noch in der Nähe kennt hat. Und ihr Absage an den Großbauer mit einer Ohrfeige bei Maitanz hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass man ein gutes Bild von ihr kennt. Und diese Rolle, die habe ich am meisten gespielt. Die habe ich sogar in Tadschikistan gespielt, beim Austausch von baden-württembergischer Kultur. Da war mir beim Theater dabei und da war ich da unten und da haben die alle geguckt, weil die waren ja noch, sagen wir mal, deutscher wie mir daheim. Da waren die ein bisschen verwirrt, dass das Stück so offen und keck war. Ich dachte dann, da unten vergrabe ich den roten Schirm, den ich dabei gehabt habe, immer bei dem Stück. Und das ist noch das letzte Mal, aber das kam dann ganz oft doch nochmal.
Und den Schirm hast du immer noch?
Nein, den habe ich dann irgendwo doch auch verloren.
Ich finde die Ausführlichkeit von deiner Mutter, da haben wir, wie sie das gesagt hat. Und das Geld, ne, so.
Ja.
Typisch für die Schwäbische Alb.
Ja, und auch für Land, weil einerseits Meinung sagen, das fände ich aber gut, aber ich lasse sie nicht im Stich.
Ja.
Das ist für mich ein Mutterbild, das ich richtig super finde.
Und auch fortschrittlich. Es ist ja dann doch sehr früh gewesen, so in deine kulturelle Begabung zu glauben, zu sagen, jawohl, ne, dich darin zu bestärken.
Ja, meine Mutter hat immer gefragt, wenn ich heimgekommen bin, wenn ich erzählt habe, jetzt habe ich da und da gespielt oder dort und selt an Auftritt geht. Die erste Frage war immer, hat es Leid geht?
Ja, klar. Aber sie haben dann das gut gefunden dann hinterher.
Das fing dann später an beim Polenweiher.
Ja.
Da war sie dann auch, da habe ich dann ja eine Leichenwäsche gehabt. Polenweiher war von dem Strittmatter aus dem Schwarzwald. Ja. Und da haben wir eine Leichenwäsche eingebaut und das haben wir im Saal gespielt. Und da waren ja die Zuschauer nur einen Meter weg vom Bühnenbild. Und da lag dann der tote Knecht auf dem Tisch. Und ich musste dann dem toten Knecht Hose und lange Unterhose in einem Ratsch ausziehen, sodass der mit allen seinen Anteilen des Lebens in seiner gänzlichen Nacktheit da gelegen ist. Und dann habe ich den gewäscht mit meinem Schwamm und habe immer mit ihm ganz liebevoll geredet. Und meine Mutter ist überhaupt nicht brüde. Aber sie hat noch gesagt, also so eine alte Unterhose vom Vater hätte man doch noch gehabt. Die hätte man doch anziehen können. Habe ich gesagt, Mutter, entweder man wäscht eine Leiche, noch ist sie nackt oder nicht. Dann hat sie gesagt, Da hast du recht.
Ja, also ich kann mich da erinnern.
Da war sich gleich in meiner, gleich einig.
Pole war ja auch im Freilichtmuseum in Neuhaus am Markt gespielt.
Echt?
Und, ja, ja, da in der alten Scheune und das war schon beeindruckend.
Stimmt, ja.
Wir haben eine Rubrik noch, Dietlinde. Wir machen Wortpaare, haben wir uns ausgedacht für dich. So ein bisschen entweder oder.
Ah.
Da musst du dich nicht so davon entfernen. Ne?
Okay,
ich nicht ausführlich ganz,
neu,
ganz
ich bleib
jetzt
ganz klar und
Schnelligkeit.
Kann ich auch.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gartenbuch oder Drehbuch?
Drehbuch.
Und Bretter bohren oder auf Bretter stehen, die Welt bedeuten?
Bretter stehen.
Waldrauschen oder tosender Applaus?
Waldrauschen.
Alles vorbereitet oder alles improvisiert?
Alles improvisiert.
Luxus oder Landleben?
Landleben.
Schneller geht's nicht. Ich glaube, du hast die Geschwindigkeitsmarke
meine Synapsen sind super trainiert.
Aber der Hammer, unglaublich.
Aber Dietlinde, du hast ja irgendwann dem Lindehof den Rücken gekehrt, hast ja vorher auch schon mal andeutet. Machst jetzt viel mehr andere Bühnenformate und bist dann wieder auf der Suche nach Neuem. Brauchst du das für dich, dass du immer wieder was Neues, dass du das Gewohnte verlässt und dann das, was gut läuft und dann wieder was Neues anfängst? Und wie bleibt man sich dann da treu?
Ich glaube, das kann man gar nicht als Rücken gekehrt sagen, sondern als aufgebrochen in etwas Neues. Das ist für mich Theater generell, dass man nicht festgefahren wird, dass man nicht immer mit den gleichen Kollegen, so freundlich und gut sie auch sind, dass man sich neu herausfordert. Das ist meine Neugier, was geht denn noch? Aber ich bin davon jetzt nicht abhängig im Sinne von, ich bin süchtig nach Neuem. Neu, ich nehme dann immer das entgegen, was da liegt. Das ist ja wie beim Wandern, gell? Da triffst du ja dann plötzlich eine Blume, das Waldvögelein, das hast du nicht gesucht. Das steht da plötzlich am Wegrand und dann denkst du, wow, da bleibe ich, weil ich stand, ist das schön. So, und so ist es mit der Theaterei auch. Sei wachsam für das, was da alles noch möglich ist. Dieses geschenkte Leben, das ist doch der Hammer, was man da alles machen kann. Und ich finde, Theater ist ja der Spielraum, wo dir das vergönnt ist. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal so bei der Improvisation lande, dass ich mit meinen Ledigprogrammen auf die Bühne gehe und dann habe ich so ein paar Punkte dahinter im Hinterkopf, da gibt's ja auch noch Raum, habe ich da und dann gucke ich mal, wie ich das nach vorne fülle und auch was für Energie im Raum ist.
Ja,
es sind ja
dann
nicht immer die gleiche Leute.
Ist das dann Erfahrung oder hat man das gelernt? Oder?
Das ist, glaube ich, einerseits Talent, ohne dass ich angeben will. Ich glaube, ich bin auf ein Talent von mir gestoßen, wie auf eine Quelle. Also wenn man dann anfängt mit etwas, mit Theater, dann habe ich das Spielen gelernt, dann habe ich das Zulassen gelernt, dann habe ich das gelernt, wer bist denn du, wenn du da stehst? Was sagst du dann da? Und dann bin ich immer weiter runtergekommen an meine Quelle. Und dann habe ich gemerkt, wow, da sprudelt es ja auch noch. Und da keine Angst davor haben, sich mit dem, was man eigentlich ist, ins Licht zu stellen. Ohne Angst, oh yes, was denken denn Leute? Was sind die denn für eine Meinung über dich? Das ist etwas ganz schön Wagemutiges, das mir sehr gefällt.
Großartig. Du hast in die letzten Jahre auch Bücher geschrieben, zuletzt eins veröffentlicht mit dem Titel Mach nur so weiter. Man könnte ja meinen, es ist eine Autobiografie, aber es ist eher ein lyrisches Erzählwerk. Was erwartet Leserinnen und Leser?
Ja, es ist schon ein Berichten über mein Beginnen in der Welt. Auch über meine Mutter, wo ich nun früher nicht gemerkt habe, dass das wirklich eine emanzipierte Frau ist, die mir Vorbild ist, weil im Flecker hat es halt viel angepasste Frauen gegeben und meine Mutter hat ja schon den Eigensinn gepflegt. Und das war mir damals noch gar nicht klar, dass es positiv ist. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwann mal bald als Kind, schon, das habe ich ja auch. Ich habe auch meinen eigenen Kopf gehabt und habe auch immer dem folgen wollen, was ich denkt habe, dass das doch jetzt gut ist. Und so ist dieses Mach nur so weiter auch, sagen wir mal, das Fortschreiten von einem Beginnen, mutig weitergehen, nicht so mit Kontrolle und Plan, sondern mit Vertrauen in den roten Faden, wo man gar nicht weiß, wo meandert der denn später nach. Ist wie bei der Donau oder Lauter, die haben ja manchmal Bögen, wo andere Leute denken, wieso läuft jetzt das Ding nicht geradeaus? Wieso macht es jetzt so einen unnötigen Bogen über die Halbwiese? Aber das ist ja das Spannende.
Ja.
Das ist ja kein Umweg, das ist der Weg.
Guck, und wenn du jetzt heute schaust, nehmen sie die ganzen Begradigungen zurück?
Schlimm. Ja, gut.
Gut.
Ja, gut. Begradigung ist schon
erst
Wort,
haben sie begradigt,
was ich schlimm
jetzt nimmt man es wieder zurück, weil man es erkennt.
Ja.
Ja. Die Dinge brauchen dann doch auch ihre Zeit, sich zu entwickeln. Ja, und das ist vielleicht der Bogen.
Ja, und in der Natur haben sie es jetzt geschnallt. Aber warum schnallen sie es nicht in der Schule, in der Bildung? Dann kommen sie mit KI und lauter so Sachen. Warum geht man nicht öfters raus in die Natur? Wir sind ja Natur. Wir sagen zwar, wir gehen in die Natur, aber wir sind ja selber Natur. Früher, ich weiß noch als Kind, was haben wir Wanderungen gemacht? Was sehen wir aus? Was haben wir uns gefreut? Nach Beuron, da sind wir mit dem Bus und dann hat man da so ein Engel gekauft bei dem Andenken und ich habe das ganze Geld verklebt. Und meine Mutter hat immer gesagt, du verklebst immer alles. Dann habe ich gesagt, ja, dazu habe ich es ja mit. Und dann hat man, wenn man heimgekommen ist, hat man die Felsen gemalt, die wo da links und rechts. Man hat gedacht, man war irgendwo im Paralleluniversum. Die Felsen gab es ja in meiner Gegend nicht. Und dann hat man gedacht, mein Gott, Gott, ist da noch.
Ja.
Dann waren da ja noch manchmal so Kreuzdobe. Und das hat man dann danach, in der Stunde, in der Schule, hat man das dann malen dürfen.
Ja.
Das habe ich heute noch, habe ich noch so ein Blatt mit der Donau, die da so, ne? Meandert. Auch das schöne Wort meandern hat man da kennengelernt. Das verliere ich nie. Das möchte ich ganz gern, ganz oft sagen.
Das ist auch wunderbar. Da, vielleicht übersetze ich noch verklepft.
Verklepft
für Nicht-Schwaben, die uns zuhören. Also, die Linde hat für einen Engel ihr ganzes Geld auf den Kopf gehauen. So muss man es vielleicht sagen. Du bist so nah dran an der Natur. Und wir haben dich vom Magazin Alblust in der Sommerausgabe 2026 gefragt nach einem Lieblingsplatz. Und da hast du gesagt, einer meiner Lieblingsplätze ist der Kornbühl mit der Salmendinger Kapelle. Beim Hinaufwandern lasse ich den Gruscht im Kopf, übersetzt den Müll im Kopf, hinter mir und genieße oben den freien Blick und die Weite. Manchmal kommt dann auch ein Schwalbenschwanzschmetterling vorbei und begrüßt mich.
Ja, da oben ist wirklich sehr, sehr schön. Und am schönsten ist, wenn außer mir und dem Schmetterling keiner oben ist.
Niemand.
Niemand. Wenn ich Mutterseelen allein, glücklich wie eine Schmetterlingsdame da oben stand und denkt, mein Gott, ist das schön. Wieso kann man die Schöpfung nicht besser schützen? Es ist doch ein Geschenk, dieser Planet. Und dann gehe ich immer ins Kapelle rein und dann singe ich dann auch manchmal, segne du Maria, segne mich dein Kind oder so Sach, was mir halt gerade einfällt.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Du hast ja jetzt in verschiedenen Bühnenprogrammen singst du ja, die Linde. Das ist ja immer ein Teil von deiner Solo- oder Duette, auch mit dem Jakob Nacken. Wie kamst du dazu? Oder singst du im Alltag immer wieder? Hast du jetzt gerade gesagt? Oder wenn du unter der Dusche bist oder in der Natur?
Unter der Dusche, da denke ich auch manchmal, wer singt denn unter der Dusche? Das ist so eine Redewendung.
Ich mach's manchmal.
Ja.
Aber auch außerhalb der Dusche.
Ich weiß auch gar nicht, wieso soll ich denn beim Duschen singen? Da dusche ich und fertig. Ich sing, wenn's gilt.
Das ist viel besser. Du verdienst ja auch teilweise richtig Geld damit.
Zum Beispiel, ja, ich war ja früher im Kirchenchor mit meinen Eltern und mit meiner Schwester. Wir haben da wunderbar gesungen. Mein Vater hat immer Schweizer Kräuterzucker vorher verteilt. Und dann sind wir da gesehen. Und singen war in meiner Familie immer schon eine wertvolle, wichtige Sache. Was haben wir da zusammen gesungen? Und ich habe ja auch im St. Clara habe ich einen ganz tollen Musikunterricht gehabt, da haben wir ganz viele Lieder gelernt und die habe ich dann gleich abends meiner Schwester beigebracht und ich habe diese Bauernzweitstimme dazu gesungen. Ach Gott, haben wir gesungen. Ja. Und singen finde ich was ganz Nobles, was ganz Wertvolles. Es ist nicht wichtig, dass man jeden Ton trifft. Singen ist ja Freude. Und Freude ist was ganz Wertvolles, wenn man aufsteht, dass man denkt, mein Gott, schon wieder ein neuer Tag. Herrlich, oder?
Ja, jetzt ist das ja auch ein Thema Dialekt. Dein Bühnenprogramm lebt ja auch vom Dialekt. Und man muss ja sagen, ihr habt ja da auch mit dem Linderhof, habt ihr ja auch, ja, ich sage mal, einfach Zeichen gesetzt in den 80er Jahren schon. Viele andere sind danach gekommen mit Kabarett, mit Mundartkabarett und so weiter. Es war ja früher in der Schule eher verpönt und minderwertig. Man hat uns ja, ich kenne das ja auch noch aus meiner Jugendzeit, wo man uns das austrieben hat.
Schöner.
Verstehen dich Leute außerhalb überhaupt noch?
Ich bin ja eine Gegenspielerin, da wo ich herkomme, in dem Kreis. Ich spiele ja gar nicht hinter Sturgut. Das ist mir schon zu weit zum Fahren. Ich bin auf der Alp, wir sind ja auch schon in die Corona-Zeit mit dem Traktor über die Alp gefahren. Ja. Das war ein herrliches Leben. In Steuhilbe, in Trochtelfinger, in Ödewaldstädter, in Maashalter Buch. Und dann bei denen Wasserbüffel, hallo, wenn ich da Hochdeutsch reden würde, würde gar nicht so viel kommen.
Und die Büffel, die
Leute wissen einfach, und das ist auch das, was mich interessiert. Ich will mit euch schwätzen, und natürlich gibt es Wörter, die ich ein bisschen anders sage. Das ist ja da oben schon von Ort zu Ort verschieden.
Ja.
Aber man ist dann zusammen und beieinander, und es hat ein peruanischer Filmemacher, hat ja das alles mitgedreht, und ich wollte so gern hinterdrein einen Film machen über das praktisch zwischen Bodensee, ja, und Diebinger auch noch Leute leben, die Grips sind, wo was los ist, wo was geht, die offen sind und wo es Handwerk gibt vom Büffelkäsmacher bis zum Schreiner, bis zur Töpferin. Und der hat so tolle Aufnahmen. Und jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der mich da finanziell unterstützt oder ihn. Das ganze Zusammenschneiden kostet ja Equipment.
Mhm.
Und da war ich schon beim Regierungspräsidium. Da hat es auch nichts getaugt. Und eigentlich geht es um Heimat im positiven Sinn. Mhm. Und der hat Drohnenaufnahmen gemacht von oben. Da siehst du den geraden Traktor, der gerade aus der Straße fährt. Und daneben sind gerade Heimaten. Und das sieht so fantastisch aus. Dann hörst du das Rauschen vom Wald. Aber ich weiß jetzt, es geht nicht drum. Die Linde Else also springt da aus dem Wagen, dort aus dem Wagen, dort vom Traktor runter. Neu. Es geht um Gegend und Leid. Und dass da auch Leben stattfindet, das man dort gar nicht kennt.
Mhm.
In der Stadt.
Da ist dir nur zu wünschen, dass das Material dann mal zusammenkommt. Wie lange ist das her, diese Dreharbeiten?
Wann war denn Corona?
Ah, 2020.
Ja.
Mhm. Wenn wir schon beim Geld sind, das Brot des Künstlers, ist der Applaus, sagt man so schön, aber vom Applaus allein kann man
nicht
leben. Da
kann man gar nicht leben.
Ist es denn in den letzten Jahren schwieriger geworden als in den 80er, 90er Jahren? Also gerade jetzt, wenn man auch an leere Kasse bei Kommunen denkt oder an Vereine, die nichts mehr machen. Wir haben es ja erlebt miteinander dann in der Corona-Zeit, wo die Kunst ja
da
eben nicht
auch
als
eingeladen zur Wanderung. Dann habe ich da Wanderung, praktisch eine theatralische Wanderung gestaltet. Ja, da bin ich auf solche Sachen angewiesen. Das stimmt, die Kultur in den Städten. Ich habe es unter wieder gesehen, wenn sie einladet, hier in Bad Urach. Da lädt man dann Leute ein, die im Fernseher kommen. Weil man denkt, wenn Leute im Fernseher gesehen haben, kommen sie, weil sie wollen die Leute vom Fernseher in echt sehen. Da ist aber oft jetzt nicht so das, wo ich denke, ich will das gar nicht. Weil ich möchte gar nicht von so einem Medium Fernsehen hochgepreist gut werden. Ich bin jemand, wo ich sage, ja, ich gehe dann überall hin und bin an Orte bei Seniorennachmittag, bei Geburtstag, bei was weiß ich was allem, wo ich direkt bei den Leuten bin und wo es darum geht, die kennen mich und mir, da gibt es dann aber Verbindung. Also ich stand nicht oben, egal wo, mache ich, was ich immer mache, sondern ich mache dort dann was anderes wie dort. Und da bin ich dann angewiesen auf so kleine Einladungen, die nehme ich über Kulturämter laufen, weil die kein Geld haben. Und das finde ich ganz schlimm, dass Kulturämter sparen müssen.
Ja. Ich meine, das war ja auch in Corona-Zeit, da war Kultur nicht als systemrelevant, wie man es damals so gesagt hat. Das war einer der wenigen Bereiche.
Das finde ich unfasslich, ja.
Und das ist schon ein Punkt, wo...
Und das habe ich ja gemerkt, wo wir mit dem Traktor über die Alp gefahren sind, wie viele Leute da trotzdem gekommen sind und sich gefreut haben. Gerade in Steuhilbe, da sind sie mit ihren Kieltaschen gekommen und immer wieder so drin, irgendwo gesessen. Damals hat man noch am Anfang aufschreiben müssen. Dann haben die aber die eine Hand ja Sachen dabei gehabt. In ihre Tupperschüssel und die anderen haben bloß ein Glas Vesper. Dann haben die ihr Tupperschüssel umgereiht. Da habe ich noch Rätig, ich will noch aber Rätig. Dann haben die, also das war ein Festival des Schenkens und des Miteinanders. Mhm. Und das ist für mich Theater hauptsächlich. Du erlebst miteinander der gleiche Moment, das ist jetzt echt. Und nicht wie Film oder Fernsehen, sondern wir sind jetzt in echt da, mit Leuten, mit denen wir sonst da nicht sitzen täten. Mhm. Und das finde ich einfach wunderbar. Leitzimmer bringen.
Mhm. Wie ist es, Dietlinde, wenn du sagst, die Kulturämter, ne, nix, aber sind die Leute, wenn du irgendwo spielst, wieder so zurück heute in der Zahl, wie du es brauchst für ein Auskommen? Oder sagst auch da gäbe es Luft nach oben? Es hat sich verändert.
Ach, es ist mal so, ich bin ja kein Klageweib. Mhm. Ich bin eher eine Freudenkugel, die das sieht, was da ist.
Ja.
Es ist auch, was ich gar nicht mag, dass ich denke, jetzt sind da so und so viele Leute da, jetzt soll ich über die nachdenken, die nicht da sind. Nee, jetzt sind doch die da. Also freue ich mich und sage, toll, dass ihr da seid.
Ja.
Und ob jetzt da 30 oder 40 mehr oder weniger sind, das ist mal so. Je nach, was sonst noch alles los ist, wie das Wetter ist. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Ich möchte da gar niemand den Buhmann zuschieben.
Also das ist ein total schöner Blick von dir, zu sagen, jetzt sind doch die da. Also das ist ein Satz, den nehme ich heute mit. Was soll ich über die nachdenken, die nicht da sind? Und das ist aber eine Kunst. Ja, wie viele, die so erfolgreich sind wie du und du bist erfolgreich. Also, ne? Sorry, also über diese lange Zeit, du bist erfolgreich in dem Maßstab oder in dem Maße, wie du es, glaube ich, auch ein Stück weit möchtest, ja, weil du so selbstbestimmt bist. Und da dann den Blick zu haben, ist für mich wirklich Größe. Ja, viele würden wahrscheinlich einfach sagen, Havi, ja, jetzt ist das da schon wieder nicht so voll. Ha, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt muss ich halt mein Programm abspulen. Das erlebt man mit dir nicht.
Das ist gar nicht mein Ding. Mhm. Toll. Ich bin eher dankbar, dass ich den Spielraum habe und dass Leute kommen und mir in dem Spielraum, in dem ich mich bewege, zugucken wollen und mir was sogar noch dafür geben. Also weil ohne diesen Spielraum, wo es Zuschauer gibt, wäre ja das, was ich mache, praktisch nur für mich allein. Das ist wie singen in der Dusche. Und das ist ja gar nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, ich will mich mit euch verbinden und ein Stück weit euch auch zeigen, das kenntet ihr auch. Mhm. Das ist gar nicht weit entfernt, dass ihr euch trauen könntet, mal da rauf zu hopsen. Ich habe auch schon ganz mutige Leute gehabt, die ich mal geschwind hochgeholt habe. Und wenn es bloß ein Schirmherr ist, den ich mir für den Abend erkoren habe, da war mancher auch schon ganz, habe ich gesagt, und wie sieht es jetzt aus von da oben da nach? Ach, so ist das, aha, ist ja jetzt interessant. Dann habe ich gesagt, soll ich 5 Minuten runter und du machst, und dann habe ich gesagt, das will ich jetzt doch nicht. Aber das hätte mancher auch schon können. Mhm. Also, dass man auch guckt und das nicht so, ich will mich da auch gar nicht so rausstellen und das meine ich jetzt nicht irgendwie, ne, dass ich mich da unter mein Licht unter den Scheffel stellen will. Ich weiß schon, dass da was dazugehört und natürlich auch Erfahrung. Ja. Ich mache das ja jetzt schon so lang, aber ich bin eine von denen, die da sitzen. Hallo? Und ich mache meins da oben und die sind in ihrer Zuschauer-Zuhörerrolle. Und da sind die oft so bei der Sache. Und dadurch locken sie aus mir noch mehr raus, weil die sitzen oft da wie Kinder unterm Christbaum. Und wenn ich die Neugier spüre, dann kommt ja bei mir auch was. Mhm. Und es ist so hin und her.
So ein Resonanzprinzip.
Und das ist ein schönes Leben.
Toll. Mhm.
Ja, du bist ja unentwegt auch draußen in der Natur. und wanderst auch viel, das weiß ich auch von dir, bist aber auch schon viel auf der Premium-Wege wie den Donauwelle gewandert. Es steht immer provokativ Frage, warum magst du eigentlich die zertifizierten Wanderwege nicht so sehr?
Also ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag, lieber Walter Knittel. Ich finde es oft ganz arg wunderbar, wenn ich nichts denken muss, weil die Schilder so super sind. Wirklich, es gibt Schilder, die sind gar nicht super. Da denkst du, ja, was jetzt, wenn du dich schon mal auf Schilder verlässt. Aber da ich noch so ein anarchisches Wesen in mir habe, das einfach gern drauf losläuft, will ich mich auch nicht immer führen lassen. Und dann liebe ich diese Karte. Ja, diese ganz kleine Karte, wo die kleinsten Wege eingezeichnet sind. Und da kannst du selber gucken, Karte lesen, selber gucken, aber im Auto fahren, nicht immer bloß Navi, sondern gucken, wo bin ich denn jetzt da? Mhm. Und was ich auch ganz arg mag, ist mich selber orientieren. Mhm. Weiß ich denn jetzt nur, wo mein Auto steht, wo ich parkt habe? Mhm. Weiß ich denn jetzt gerade, wo ich bin? Also auch vom Kopf her. Also navigieren vom Kopf her. Na, müsste jetzt das da sein und wenn ich da schaue, müsste eigentlich jetzt da. Und das liebe ich auch mit den zwei Herren, mit denen ich unterwegs bin, mein Sohn und der Vater des Sohnes. Die kennen dann manchmal bei so Aussichtspunkten noch stundenlang hinter dir, während ich schon fertig bin, überlegen, was noch das dahinter für ein Dorf ist. Nein, das muss das. Ah, der. Da kennen die ewig drüber miteinander raten und gucken, bis der einer durchs Handy rausholt und guckt, wenn man es doch wissen will.
Weil man es wissen will.
Herrlich.
Mhm. Wir haben noch eine Rubrik, die wir mit dir auch spielen wollen. Wir haben uns ein paar Halbsätze für dich überlegt, die wir dir so in den Mund legen. Das machen wir abwechselnd. Bist du bereit?
Ja.
Gut.
Also wenn ich in einem berühmten Theaterstück oder Film eine Rolle spielen könnte, wäre ich gerne?
Eine Königin, die verkannt wurde als Königin und nun irgendwo darbt.
Der jungen Dietlinde würde ich heute raten?
Vertrau dir, das stimmt, was du willst.
Wenn ich Kultusministerin wäre, würde ich als erstes?
Mehr Unterrichtsstunden in den Schulen einführen, wo es darum geht, hinauszugehen und sich zu spüren in der Natur, weil Klugheit ist nicht nur im Kopf, sondern beginnt bei den Füßen.
Und wo ist einer deiner nächsten Auftritte oder was gibt's dort zu sehen oder vor allem zu hören? Vielleicht im Juli?
Ja, wo bin ich denn da? Das habe ich immer gar nicht so im Kopf, aber...
Aber man kann bei dir nachgucken auf der Homepage.
Man kann bei der Homepage nachgucken, aber ich bin unterwegs mit Chakratantra Cha-Cha-Cha. Auf dem Weg zur Erleuchtung mit Jakob Nacken. Da wird gesungen und Heiteres besprochen.
Ich muss jetzt schon lachen.
Ja, das ist sehr köstlich. Wir finden es selber spannend. Da sind die Lieder fest, aber das, was dazwischen immer wieder geklärt
passiert
wird, das lassen wir kommen, wie es kommt.
Wenn du so gerne in die Natur gehst. Gibt es so eine Ecke der Schwäbischen Alb, die ja sehr, sehr, sehr groß ist, 10-mal so groß wie Berlin übrigens, für alle, die es nicht wussten, hat mir der Walter vorher zugeflüstert. Hast du ein Ziel, von dem du sagst, da möchtest du hin, da warst du, in der Ecke von der Schwäbischen Alb warst du noch gar nicht und da musst du aber mal hin?
Ja, ich war schon bei der Ostalb, Ipf und so mal. Aber diese Kaiserberge, die hätte ich noch vor mir.
Gut, aber dadurch, dass du ja auf Karten vertraust, sind wir ganz sicher, dass du da hinfindest. Ganz
und wieder
bestimmt.
Heim.
Ja, und wieder heim. Die Linde, super, dass du heute Zeit hattest für uns. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wussten, warum wir dich einladen. Großartig, ganz lieben Dank dafür.
Danke für die Einladung, das hat mich auch sehr gefreut. Und zum Schluss möchte ich noch Hölderlin zitieren. Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will.
Danke. Das werden wir nächstes Mal als Abspann für unseren Podcast nutzen. Wir müssen es nur lernen.
Genau.
Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge von Sag bloß, der Schwäbische Alb Podcast, ist am Freitag in 2 Wochen auf den gängigen Plattformen wieder abrufbar.
Sag bloß! Der Schwäbische Alb Podcast. Prozent Alb.
Traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alblust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo.
Lust auf einen Kurztrip? Rauf aufs Rad, rein in die Wanderschuhe. Die Schwäbische Alb überrascht mit Albtraufkante, Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Zwischen Felsen und Höhlen warten Glücksmomente. Finde deine Outdoor-Auszeit auf schwäbischealb.de.